Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Stolpersteine in Deutschland. Heute geht es um die Stolpersteine in Achim bei Bremen. Besonders Bezug nehmen wir heute auf die Familie Alexander und Else Lisbeth Wanken. Die ersten Steine wurden im Jahr 2006 verlegt und dieses Jahr gab es die neueste Verlegung in Gedenken an die Familie Heilbronn. Und ich bin nicht allein hier, anwesend sind noch Zoe Zacco,
schönen guten Tag,
Leonie Frère-Vigario,
hallo,
und Rhoda Ehlers.
Guten Tag.
Wir sind eine Gruppe vom Kato und unser Thema sind die Stolpersteine in Achim. Deswegen beziehen wir uns heute speziell auf die Familie Alexander und Else Lisbeth Wanken.
Genau, in Rothenburg waren wir im Krankenhaus, weil da ein Stolperstein von Else Lisbeth Wanken liegt. Den haben wir fotografiert und haben da uns auch noch ein paar Informationen geschaffen, die da ausgehängt wurden. Genau.
Anschließend waren wir noch in den Rothenburger Werken, wo uns zwei nette Herren sehr herzlich in Empfang genommen haben und Roda und mir noch ein paar allgemeine Informationen gegeben haben und Zoe und Lea waren im Archiv. Was habt ihr da denn so für Erfahrungen gemacht?
Genau, Zoe und ich waren dann unten im Archiv und durften dann ganz selbstständig die Akte raussuchen. Das war ein recht kleiner Raum, erschien zumindest klein. Und da waren dann solche Regale, die man so zur Seite drehen kann mit so einem Rad. Und dann haben wir das aufgedreht und haben uns ein bisschen erschrocken, weil da dann ein Gang war, der war, glaube ich, 15 Meter tief.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Und dann haben wir in so einem Buch die Nummer rausgesucht, um die Akte natürlich schneller zu finden. Nachdem wir die Akte dann gefunden haben, durften wir gemeinsam hochgehen und uns ein bisschen einlesen.
Ja, das war wirklich interessant, weil wir ganz genau die Informationen auswerten konnten und wirklich auch viele Informationen zur Verfügung hatten, was wir gar nicht am Anfang so gedacht hätten. Und das hat uns auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Auch die Hilfsbereitschaft war da wirklich toll, kann man sagen.
Also nochmal ein Dankeschön an die Rothenburger Werke dafür. Genau.
Es war auch ein sehr besonderes Gefühl, diese Briefe wirklich in der Hand zu halten, die jemand zu der Zeit geschrieben hat, der mit ihr verwandt war, und das dann auch nochmal in der Schrift zu sehen und zu lesen, was sie sozusagen gerade für Probleme hatten und wie es zu den unterschiedlichen Zeitpunkten die Situation jeweils war. Da war dieser Wandel sehr interessant. Die Akte, die wir uns da geholt hatten, war die von Else Lisbeth Wanken, da sie am 14. April 1933 in die damaligen Rothenburger Anstalten eingewiesen wurde, was heute die Rothenburger Werke sind. Sie galt als Behinderte und fiel somit dem Nazi-Regime zum Opfer.
Bevor wir über ihre Aufenthaltszeit in den Rothenburger Anstalten sprechen, hätte ich jetzt erstmal damit angefangen, wie sie aufgewachsen ist bis zu den Rothenburger Werken. Else Lisbeth Wanken ist am 25.12.1923 als voreheliches Kind geboren in Baden und hat da zusammen mit den Eltern gewohnt. Das Elternhaus steht sogar noch, da waren wir nämlich auch. Da liegt jetzt heute ein Stolperstein.
Sie hatte schon als Säugling Auffälligkeiten, indem sie viele Krampfanfälle hatte und erst mit 2 sprechen und laufen lernte.
Genau, mit 7 Jahren folgte dann die Einschulung. Wie wir schon erwähnt hatten, hat sie ja auch erst sehr spät sprechen und laufen gelernt. Das merkten die Lehrkräfte dann auch recht schnell und sie war sehr überfordert, sehr unruhig und spielte nicht gern mit anderen Kindern und störte auch sehr oft den Unterricht. Die Lehrer haben dann die Eltern auf das Verhalten ihres Kindes hingewiesen. Und daraufhin sind die Eltern mit ihr zum Arzt gegangen. Dieser hat angeborenen Schwachsinn mit starker motorischer Unruhe diagnostiziert. Wie fandet ihr denn überhaupt den Aufenthalt dort, als wir uns die Akte von Else Lisbeth Wanken angeguckt haben?
Wir fanden alle, dass es ein sehr komisches Gefühl war, diese Briefe und alle möglichen anderen Materialien, die wir gelesen haben, in der Hand zu halten und wirklich zu sehen, wie ein Angehöriger diese geschrieben hat. Und auch die unterschiedlichen Gefühle, und wir haben auch unterschiedliche Briefe an unterschiedliche Familienmitglieder gelesen. Und es war ein sehr krasses Gefühl, diese in der Hand zu halten und dann auch aus deren Schrift zu lesen und nicht nur biografische Daten vor sich zu haben.
Aber zeitgleich fanden wir es, glaube ich, auch alle ein bisschen gruselig, weil es halt doch schon sehr lange her ist, also über 90 Jahre, sage ich jetzt mal.
Teilweise fand ich aber auch, dass das wirklich ein Eindringen in die Privatsphäre war, sowohl bei Else als auch bei ihrer Familie. Weil das ja wirklich sehr persönliche und emotionale Gefühle waren, die da dargestellt wurden und die kamen auch so zu uns rüber, oder?
Ja. Und ich finde auch, wo wir dann die Briefe gelesen haben, wurde dann auch diese Sehnsucht von diesen Eltern dann auch sehr stark über diese Briefe vermittelt. Also man hat schon wirklich gemerkt, dass die Eltern krampfhaft versucht haben, mit Else in Kontakt zu bleiben oder sie zu sich zu holen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja eben schon erwähnt, dass sie am 14. April 1933 eingewiesen wurde. Und dann können wir jetzt nochmal erzählen, was vorher so war, als sie am 25.12.1923 als voreheliches Kind in Baden geboren wurde.
nachdem Else dann zur Welt kam, stellten sich ihre ersten Lebensjahre dann eher kompliziert dar. Sie hatte schon als Säugling sehr viele Krampfanfälle gehabt und lernte erst mit 2 sprechen und laufen, was jetzt im Gegensatz zu uns, denke ich, auch relativ spät war. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte schon relativ früh laufen und auch früh sprechen. Vielleicht hatten die Eltern damals dann ja schon gemerkt gehabt, dass Else da vielleicht ein bisschen hinterherhängt mit ihrer Entwicklung.
Genau, und die Lehrer zum Beispiel haben es ja bei ihr auch festgestellt, die dann auch sogar die Eltern darauf aufmerksam gemacht haben, dass Else halt eben langsamer entwickelt wird.
Und danach sind die auch direkt, als sie es herausgefunden haben, von den Lehrern zum Arzt gegangen. Und der diagnostizierte dann auch den angeborenen Schwachsinn mit starker motorischer Unruhe. Und zeitgleich forderte der Arzt dann auch die Einweisung des Kindes in die Anna-Stift in Hannover. Und das war natürlich erstmal ein riesiger Schock, weil ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, wenn auf einmal eine Krankheit bei dem eigenen Kind diagnostiziert wird, dass man da erstmal gar nicht weiß, wohin mit den Gefühlen oder was man machen soll. Und wenn sie dann auch noch in eine Art Psychiatrie oder in ein Krankenhaus gehen soll, das natürlich ein riesiger Schock ist.
Ja, vor allem in so in jungen Jahren, das Kind dann schon für 14 Tage war es jetzt nur, aber das Kind 14 Tage lang wegzuschicken, war bestimmt auch für die Eltern eine Überwindung, was auch den Eltern sehr wahrscheinlich sehr viel Kraft gekostet hat.
Sie wurde dann ja nach 14 Tagen aufgrund ihrer Unruhe entlassen und durfte dann auch nicht mehr in eine normale Schule zurück. Und dann hat sich der Medizinalrat ja da eingehakt und das für notwendig gehalten, dass Else in die Rothenburger Anstalten eingewiesen werden muss, wo sie dann letztendlich auch gestorben ist, worauf wir gleich nochmal genauer eingehen werden.
Kurz darauf folgte dann der erste Briefkontakt mit dem Medizinalrat und den Anstalten. Da haben wir auch selber diese Briefe in den Händen gehalten und auch der Aufnahmeantrag, wobei immer wieder auffiel, dass die Eltern diese Kosten nicht übernehmen konnten. Wir hatten sehr viele Anträge der Eltern für Kostenübernahmen unterschiedlicher Dinge von Else, was auch nochmal darauf hindeutet, dass sie halt nicht viel Geld hatten.
Genau, und am 14. April 1933 erfolgte dann letztendlich auch die Einweisung in die Rothenburger Anstalten. Sie galt als eine Behinderte, das wurde auf jeden Fall da so definiert, die quasi den Naziregime zum Opfer fiel, was natürlich für die Eltern da auch nochmal schwer begreifbar war.
Und diese Einweisung konnten natürlich auch nachverfolgen, weil wir die Original, es war wirklich die Originalbescheinigung vor uns liegen hatten, wo dann wirklich genau beschrieben wurde, dass sie dann wirklich am 14. April 1933 eingewiesen worden ist und mit welcher Krankheit sie dann auch dort war.
Was mich auch erschreckt hat, dass es zum Beispiel damals ja auch nicht so war, dass die Eltern, ich meine, sie war ja zu dem Zeitpunkt minderjährig, dass die Eltern kein Recht darüber hatten, darüber überhaupt zu entscheiden, ob sie da eingewiesen werden soll oder nicht. Es wurde festgelegt von außen, dass sie da eingewiesen werden soll aufgrund ihrer sogenannten Behinderung. Und ja, ihre Eltern konnten da dann auch nichts mehr gegen machen. Also sie wurden dann quasi das Kind entrissen.
Genau, vor allem durften die Eltern ja auch gar nicht das Kind besuchen. Zumindest soweit wir wissen, durfte Else immer nur nach Hause geschickt werden.
Ja.
Und die Eltern konnten vor Ort nicht mal, sag mal, die Situation sehen, wie ihr Kind dann da wirklich ein paar Jahre lang groß geworden ist. Beziehungsweise wie sich dort entwickelt hat, in welchen Umständen.
Vor allen Dingen war sie ja auch zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, also noch Grundschülerin, wo es natürlich schon sehr krass für ein Kind ist, so selten seine Eltern überhaupt sehen zu können.
Vor allem kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch ihrer persönlichen Entwicklung auch nicht gut tat, dass sie ihre Eltern dann nicht so oft gesehen hat, weil wenn ich mir das mal ganz kurz vorstelle, wenn ich mit 7 Jahren meine Eltern nicht mehr regelmäßig sehen kann, was das dann auch für psychische Schäden dann sehr wahrscheinlich auch in mir hervorruft, fand ich das schrecklich dann zu sehen, dass sie dann wirklich strikt von den Eltern getrennt wurden.
Ja, die Eltern haben sie aber auch immer natürlich versucht, dass sie dann über die Ferien nach Hause kommen. Es hat auch am Anfang noch gut funktioniert. Die erste Anfrage fing schon in den Sommerferien an, kurz nachdem sie eingewiesen wurde. Und das wurde dann am Anfang auch immer noch genehmigt. Nur zum Ende hin wurde dann auch der Briefkontakt weniger zwischen den Eltern und der Anstalt. Und sie durfte auch nicht mehr nach Hause.
Zwischen Anfrage und Genehmigung des Antrags, ob Else dann auch letzten Endes nach Hause kommen darf, lag dann auch eine Krankheit bei Else vor. Es war zwar nur Fieber, dennoch hatte sie 2 Tage lang Fieber bis 41 Grad gehabt und da hatten wir dann auch die originale Fieberkurve vor uns liegen gehabt und konnten das dann auch nachweisen, dass das auch wirklich gestimmt hat, beziehungsweise wie das da auch wieder alles notiert worden ist. Das ist, glaube ich, über einen Zeitraum von 17 Tagen notiert worden ist.
Kurz darauf, am 14. Juli 1933, wurde dann auch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet und dort ging eine Paragraphen hervor. Ich würde einmal einen zitieren. Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, sterilisiert werden. Wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schwerer körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wer gilt eigentlich als erbkrank und wer ist davon betroffen? Und wie man sich das schon denken kann, ist Else davon auch betroffen, sonst würden wir ja gar nicht darüber reden. Aber ich würde die einmal vorlesen. Zum Beispiel ist Else Lisbeth natürlich betroffen mit ihrem angeborenen Schwachsinn. Es gibt aber auch Menschen mit anderen Krankheiten, die als erbkrank gelten, wie Blindheit, Taubheit oder auch körperliche Missbildung. Und all diese Menschen wurden ab dem Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft getreten ist, sterilisiert.
Was ich hier auch erschreckend finde, dass sogar Alkoholiker darunter zählen. Ich meine, nur weil man Alkoholiker ist, das kann ja nicht mal vererbt werden. Und außerdem ist es ja auch zeitlich begrenzt. Also nur weil jemand in einem bestimmten Zeitraum Alkoholiker ist. Natürlich ist es schwer, davon loszukommen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist ja nicht unmöglich oder die Möglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass man von diesem Alkoholkonsum nicht wieder wegkommt. Und dementsprechend finde ich, geht besonders diesen Punkt sehr erschreckend.
Vor allem sind da auch Sachen bei, die wir heutzutage gar nicht als ein Handicap zählen oder als eine Behinderung. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr so verbreitet. Es werden alle Menschen gleich behandelt.
Ja.
Und da würde heutzutage niemals mehr irgendeine Benachteiligung für Leute, die vielleicht blind oder taub sind, ja in Betracht gezogen werden. Gibt es sonst noch irgendwas, was euch auffällt, da sie selbst ja minderjährig war und als Minderjähriger kann man ja sowas eigentlich nicht beantragen?
Was ich noch ganz auffällig finde, ist, dass wenn die Eltern es nicht einsehen wollen, diesen Antrag zu unterschreiben, dass der Arzt es auch einfach machen könnte, was ja schon irgendwie die Entscheidungsfreiheit der Eltern und der Familien sehr einschränkt.
Um nochmal Bezug zu Else dann zu nehmen, war das genau bei Else der Fall. Da haben nämlich nicht die Eltern das übernommen, sondern der von dem eben erwähnten Medizinalrat hat diesen Antrag dann gestellt und auch sehr wahrscheinlich gegen den Willen der Eltern, weil, wie gesagt, man ja eine 10-jährige Tochter nicht so gerne einfach an irgendeine Anstalt abdrücken möchte.
Wie ging es denn überhaupt nach der Gesetzgebung für Else weiter? Also zunächst diagnostizierte auch der leitende Arzt der Rothenburger Werke den angeborenen Schwachsinn von Else, der ja schon diagnostiziert wurde. Nach der zweiten Diagnose folgte dann der nächste Antrag der Eltern, dass Else diesmal über die Weihnachtsferien nach Hause kommen kann. Und dieser Antrag wurde auch noch genehmigt, was man, wie man es im Nachhinein betrachten kann, auch nicht selbstverständlich war.
Vor allem, was da auch auffällig war, ist, dass der Briefkontakt auch über die Krankenschwester verlief und nicht mehr über die Rothenburger Anstalten selbst.
Trotz dessen, dass der Antrag erstmal genehmigt wurde, merkt man aber auch, dass der Briefkontakt halt eingeschränkt wird und zunehmend schlechter wird. Zum Beispiel wurde 1934 die Beurlaubung nicht mehr genehmigt, weil die Eltern nicht mehr mit ihr allein sein dürfen, weil sie dadurch überfordert sein könnten, obwohl die Eltern sogar selber angaben, dass sie mit der Situation gut zurechtkommen.
Beziehungsweise, dass Else sich in ihren Augen verbessert hatte von der körperlichen Entwicklung her.
Zum Sommer hin haben die Eltern dann nochmal versucht, eine Beurlaubung zu beantragen. Die wurde dann kurz darauf auch abgelehnt. Das fanden die Eltern natürlich nicht gut. Die wollten ihre Tochter wieder zu Hause haben, da sie in den Osterferien auch schon nicht zu Hause sein durfte. Und dann sind sie zum Landratsamt gegangen und haben sich dort beschwert. Daraufhin befürwortet das Landratsamt dann die Beurlaubung für Else, da sie ja erst 10 Jahre alt war. Und dann durfte sie auch endlich wieder zurück nach Hause.
Zunehmend suchten die Ärzte auch den Grund für Elses angeborenen Schwachsinn und verdächtigten sozusagen den Opa von Else. Der hatte diese Krankheit allerdings durch die Spätfolgen des Krieges, also der spielte da keine Rolle.
Mit Bezug nochmal auf die Akte, die wir gelesen haben, konnten wir das da ja auch nochmal nachvollziehen, wie dann auch wirklich Meinung gegen Meinung stand. Da die Eltern von Else wussten, dass die Krankheit des Opas von Else nicht vererbbar ist, allerdings waren die Ärzte der Meinung, dass es der Fall ist, dass Elses Krankheit durch ihren Opa vererbt worden wurde.
Genau. Obwohl es ja eigentlich schon klar ist, dass die Krankheit von Elses Opa durch den Krieg kam und nicht erblich war, wurden trotzdem noch Blutproben vom Opa genommen, die auch bestätigen, dass es sich um keine erbliche Krankheit handelt. Die Ärzte haben diese aber nicht akzeptiert, da sie ja wollten, dass alle in den, eben nach der Bekanntmachung des Gesetzes mit allen eben genannten Krankheiten sterilisiert wurden.
haben sie dieses Ergebnis einfach nicht beachtet.
Da muss man vielleicht auch einfach zu sagen, wie krass das ist, wie sie wirklich versucht haben, Menschen zu suchen, die, obwohl es gar keine vererbbare Krankheit ist, sie dann trotzdem versuchen zu sterilisieren. Also man hat wirklich versucht, so viele Menschen wie möglich zu finden, die irgendwie eine Art von Behinderung aufzeigen. Und das finde ich so erschreckend, dass, ich meine jetzt mit Else, die ist 10 Jahre alt, dass man gedacht hat, man kann 10-jährige Kinder da sterilisieren und denken, jetzt gibt es keinen erbkranken Nachwuchs mehr. Ich meine, viele Erbkranke haben ja dann auch trotzdem zu der Zeit gelebt und wurden nicht sterilisiert, aber dass es jetzt genau Else getroffen hat, die 10 Jahre alt war, finde ich dann schon ziemlich schockierend. Und dass sie dann, obwohl halt, wie Leonie gerade schon gesagt hat, die Blutergebnisse das komplette Gegenteil besagt haben, dass die Ärzte dann wirklich das da versuchten durchzusetzen, auch wirklich krampfhaft, dass sie da wirklich sterilisiert wird.
Genau das wurde dann aber ja leider auch Realität. 1937, wo das Erbgesundheitsamt in Verden ihre Unfruchtbarkeit beschließt und sie innerhalb von April bis Juni im Krankenhaus aufgenommen wird und dann wirklich auch am 22. Juni 1937 die Zwangssterilisation stattfindet. Einen Tag später schrieb der Direktor noch an den Vater, dass Else diese OP gut überstanden habe, obwohl sie dann 3 Tage später an den Folgen dieser Zwangssterilisation stirbt, was natürlich auch schon fraglich ist, dass es ihr erst gut gehen soll und sie dann auf einmal doch stirbt.
Was ich da allerdings erschreckend finde, ist, dass die Eltern nicht mal richtig informiert wurden, wie ihr Kind wirklich gestorben ist. Ich meine, wir wissen es, sie ist an den Folgen ihrer OP gestorben. Allerdings wurde den Eltern das so vermittelt, dass sie an einer Lungenentzündung gestorben ist, die scheinbar wenige Tage danach aufgetreten ist.
Damit man das auch nochmal im Vergleich sieht, 335 Frauen wurden in den Rotenburger Anstalten sterilisiert und es gab offiziell 2 Todesfälle und einer davon war Else. Und in dem Alter ist das natürlich wirklich sehr auffällig und das war, fand ich, auch ein Grund, warum wir uns so mit der Thematik auseinandergesetzt haben.
Die Frage, die wir uns stellen, sind es wirklich nur 2 gewesen oder wurden alle anderen Todesfälle nur totgeschwiegen, damit das Verbrechen nicht so offensichtlich gemacht wird?
Vor allem dadurch, dass es ja auch noch nicht klar war für die Familie oder nicht klar gemacht wurde, woran Else gestorben ist, stellt man sich natürlich auch die Frage, ist das alles so richtig, was die erzählen?
Genauso wie der Fakt, dass Else die OP am Anfang gut überstanden haben soll. Klar will man jetzt nicht den Vorwurf stellen, dass die OP schlecht verlaufen ist, aber aufgrund der anderen Erkenntnisse könnte man das halt vermuten.
Und im Vergleich zu heute, normalerweise sind die Eltern immer dabei, wenn das Kind operiert wurde. Und ich bin mir sicher, dass es sonst früher auch schon so war, bei einer normalen Routine-OP, wenn man sich was gebrochen hat oder so, wenn man halt heutzutage auch ins Krankenhaus geht und operiert wird und man würde als Kind, man darf als Kind auch gar nicht alleine operiert werden. Und da war sie allein, die Eltern durften sie nicht mal besuchen und sie wussten ja erst ein paar Tage später, dass sie überhaupt sterilisiert wurde.
Ich denke mal, in dem Alter begreift man eigentlich auch überhaupt nicht, was mit einem selber passiert. Also ich meine, sie war ja wirklich so jung, man ist dabei, seine Persönlichkeit zu entwickeln und allein dieser psychische Druck, den sie gehabt haben muss, finde ich unvorstellbar. Also das ist wirklich, das, da kann man sich einfach nicht in diese Lage hineinversetzen.
Vor allem, was ich mich immer noch frage, ist, wie haben die Ärzte das Else beigebracht, dass sie dann wirklich sterilisiert wird? Wusste sie wirklich, was mit ihr passiert? Ja. Wusste sie wirklich, welche Folgen sie davon hat? Wurde sie richtig aufgeklärt über diese OP, die dann wirklich eine stattgefunden hat? Ich meine, wie würdest du es heutzutage einem 12-jährigen oder 13-jährigen Kind erklären, dass es jetzt zwangssterilisiert wird, weil sie behindert ist? Das kannst du vielleicht aus heutiger Sicht besser erklären oder die Kinder besser darauf aufklären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Else überhaupt darüber informiert worden ist, dass sie aufgrund ihrer Behinderung sterilisiert wird, sondern vielleicht auch einfach nur, dass es eine verharmloste Operation, die sie dann für Else verkauft haben, damit sie da keine Angst hat, weil ich glaube, sie hätte sich, auch so viel sie sich gegen wehren hätte können, ich glaube, die hätten die Operation trotzdem durchgeführt.
Ja. Es ist auch einfach eine allgemeine Frage, wie sie ihre diese ganzen Sachen beigebracht haben, dass sie ihre Eltern teilweise über ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dass sie...
Naja, es waren ja auch Jahre.
Ja, zwischendurch dann waren es ja auch irgendwann Jahre und wie Else allgemein damit umgegangen ist und das für sich bearbeitet hat und wie ihr das überhaupt beigebracht wurde. Also wurde ihr überhaupt irgendwo die Wahrheit gesagt.
Und vielleicht interessiert euch auch, wieso wir Else genommen haben, wieso wir sie so interessant finden und vielleicht kann einer von euch was dazu sagen.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ich bin auf ihr Alter aufmerksam geworden und habe mir die Frage gestellt, wieso sie in so jungen Jahren schon sterben musste, so blöd wie das jetzt klingt. Ja, und als wir uns dann näher mit dem Thema beschäftigt haben, fand ich das einfach auch gut, weil natürlich vergleicht man sich auch irgendwie immer damit. Und man kann es nicht vergleichen, weil es einfach eine ganz andere Zeit war. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, das wollen wir auch nicht damit sagen, nur weil das heutzutage unmoralisch ist. Natürlich war das früher anders, das ist ganz klar. Trotz dessen finde ich, oder ich denke ihr auch, finden wir, dass das... Also es ist einfach krass, wir können uns das einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll.
Ich glaube, wir können dir da ganz gut zustimmen. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und damit ist Else Lisbeth Wagen, glaube ich, auch abgeschlossen. Wir sprechen aber nochmal einen riesigen Dank aus an die Rothenburger Werke.
Ja, da möchte ich auch nochmal besonders die Hilfsbereitschaft hervorheben. Wir wurden da wirklich herzlich empfangen. Die waren darauf vorbereitet. Das war sehr gut strukturiert und organisiert. Und besonders hatten wir einen guten Einblick in die Thematik. Das war wirklich toll. Also es hat uns persönlich echt weitergeholfen, weil wir nochmal einen viel tieferen Einblick auch in die Gefühle bekommen haben, als wenn man jetzt einfach nur vielleicht einen Artikel liest, der auf Wikipedia oder so steht. Das ist natürlich relativ unpersönlich. Dadurch mussten wir uns natürlich auch viele Informationen selber erschließen, indem wir natürlich die Briefe ausgewertet haben, die Tagebucheinträge oder die Fieberkurve zum Beispiel.
Ja, vor allem finde ich auch, dass wir dadurch auch noch ein bisschen mehr Motivation für die ganze Thematik bekommen haben, gerade weil wir dann so viel Material hatten, mit dem wir dann auch arbeiten konnten, weil das ist dann schon anders, beziehungsweise der Vergleich von den Daten, die wir im Internet gefunden haben, zu dann wirklich einer persönlichen Akte von einer Person, die dann in der Anstalt untergebracht war. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, was ist innerhalb von 90 Jahren passiert? Allgemein kann man sagen, dass im Zeitraum von 1934 bis 1945 insgesamt 97 Bewohnerinnen und 238 Bewohner im Krankenhaus des Diakonissen Mutterhauses sterilisiert worden sind. Die Todesfälle bzw. die offizielle Todeszahl haben wir ja genannt. Allerdings wollten die Rothenburger Anstalten nach 45 ihre Geschichte aufarbeiten.
Heutzutage sind die Rothenburger Werke für Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung zuständig und bieten diesen dann halt auch einen stationären Platz oder ambulante Hilfen an. Und diese Menschen bekommen da eben auch die Möglichkeit, zu wohnen, zu arbeiten oder ihre Freizeiten halt eben so zu gestalten, wie es halt möglich ist. Ich denke mal, das ist mit den Waldheimen, das wir halt alle kennen, bei uns vergleichbar.
Ja, vor allem, wo wir dann auch wirklich da waren, hat man dann ja auch ein paar Menschen gesehen, die da auch angehörig waren, beziehungsweise auch dort gewohnt haben. Und es war wie so eine Art kleine Familie, fand ich. Also wie die da alle miteinander agiert haben, es war... so eine Art kleines Dorf, so ein ganz herzliches Dorf. Die hatten dann einen Einkaufsladen und haben extra Wohnblöcke da zur Verfügung gestellt bekommen, können ihre Hobbys und Tätigkeiten nachgehen.
Auch als man gesehen hat, dass sich das durch das ganze Land zieht, also durch ganz Rothenburg, hat einem das irgendwie gefreut für die Leute, die diese Unterstützung bekommen haben und dass es auch alles möglich ist, weil, wie man gesehen hat, war es früher einfach nicht so. Früher wurden Leute mit Einschränkungen so behandelt, als wären sie ja eigentlich fast gar nichts wert und kein vollständiger Mensch. Und das freut einen dann natürlich, dass Menschen mit Behinderungen so gut aufgenommen werden in unserer Gesellschaft, was einfach zu früher nicht selbstverständlich ist, weil es war früher einfach nicht so. Und ja, daher finde ich die Organisation sehr, sehr gut.
Genau, darauf wäre ich auch nochmal eingegangen. Natürlich kann man die Fehler aus der Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber man kann sie eben besser machen, man kann daraus lernen, sie umsetzen und ich finde, das ist es hier auf jeden Fall gelungen.
Aufgrund dessen, dass es ein Schulprojekt ist, sollten wir uns natürlich nicht nur mit einer Person befassen, sondern mit mehreren. Und dann haben wir noch die Familie Alexander ausgewählt.
Ja, die Familie Alexander ist die älteste jüdische Familie in Achim und Paul Alexander ist in der sechsten Alexander-Generation. Dieser ist am 14.03.1884 geboren und führte einen Mühlenbetrieb und den Getreide- und Futterhandel von der Generation fort.
Mit seiner Frau Margarete, die am 3.07.1888 geboren wurde, hatte er zwei Kinder. Einmal Peter, der wurde am 9.06.1914 geboren und Lotte, sie wurde am 2.05.1924 geboren.
Nur nochmal zurück zu Paul Alexander, so wie er ja schon gesagt, dass er 1884 in Aachen geboren ist und einen Mühlenbetrieb führte. 1918 traten allerdings erste Verschuldungen auf und daraufhin eröffnet er einen neuen wirtschaftlichen Zweig, und zwar ein Bankinstitut in Aachen 1923. Allerdings geriet dieses Institut und auch er damit 1928 in eine wirtschaftliche Not.
Ende der 1920er schließt er seinen, von dem du gerade gesprochen hast, neuen wirtschaftlichen Zweig und stellt sich dann einmalig auf den Produktenhandel um. Allerdings treten dort die erneuten Verschuldungen auf, sodass er Beginn der 1930er Jahre sein Haus verkauft, welches wie vorhin schon erwähnt, aus der 6. Generation stammt. Genau, nachdem er dann sein Haus verkauft hat, blieb ihm nichts anderes übrig, als mit seiner Familie nach Bremen umzuziehen, in die Lessingstraße 1. Und wie Lea gerade schon erwähnt hatte, übernahm er dann dort die Vertretung, indem er einen Handel betrieb mit Öl und Benzin.
Dort lebte er aber nur 4 Jahre mit seiner Familie, denn kurz darauf wurde er mit 700 anderen Juden von Bremen aus nach Minsk deportiert. Um das Ganze noch etwas zu verdeutlichen, werden wir die Lebensumstände der Juden in den KZs und in den Judenhäusern nochmal thematisieren.
Grundsätzlich kann man natürlich erstmal feststellen, dass die Lebensbedingungen wirklich katastrophal waren. Als Beispiel, das Wasser musste aus Gemeinschaftsbrunnen geholt werden und jede Person hatte nur 1,5 Quadratmeter, die ihnen zustand, wobei die Küche schon in diesem Wohnraum enthalten war.
Auch die Betten, die sie dort benötigten, mussten sie selbst anfertigen, indem sie beispielsweise durch die Trümmer der Häuser Baumaterial suchten.
Und dazu kamen ja noch die Engpässe der Lebensmittel. Die Unterversorgung wurde dadurch nochmal stärker, indem ja auch noch der russische Winter kam mit minus 40 Grad. Die Todesrate ging in die Höhe und die Leichen konnten aufgrund der Kälte nicht mehr bestattet werden.
Ich meine, stell dir mal vor, du bist bei minus 40 Grad an einem Existenzminimum und versuchst da schnellstmöglich an Lebensmittel zu kommen. Das stellt sich schon als schwierige Situation dar.
Aber es konnten keine Massengräber ausgegraben werden und somit fanden keine Massenerschießungen statt.
Naja. Ob es ein wirklicher Vorteil ist, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber es wurde vielleicht ein bisschen Arbeit abgenommen.
Dazu muss man aber sagen, dass die Hinrichtungen durch Angehörige der SS immer noch an der Tagesordnung waren.
Unter willkürlichen Hinrichtungen können wir uns vorstellen, dass die Insassen der Ghettos dazu gezwungen wurden, Außenarbeiten zu erledigen bei, wie schon erwähnt, minus 40 Grad. Und ich kann es mir jetzt nicht so gut vorstellen, bei minus 40 Grad da irgendeine, ich sag jetzt mal, Drecksarbeit zu erledigen, weil entweder erfriere ich oder ich sterbe an meinem Hunger, der noch nicht gestillt werden konnte. Und so lief das ähnlich auch in den ganzen Konzentrationslagern ab. Ab Frühjahr 1942 begannen dann auch die ersten Transporte zur nahegelegenen Vernichtungsstätte in Mali-Troschinetsch. Darunter waren auch die Achimer Juden, dementsprechend auch die Familie Alexander, die dann in dem Vernichtungslager ermordet worden sind und in den Massengräbern verscharrt wurden.
Auch nochmal, um eine Verbindung zu Else herzustellen. Beide, also sowohl die Familie Alexander als auch Else, wurden aufgrund einer Andersartigkeit ausgeschlossen, die für uns heute nicht mehr denkbar ist. Deswegen haben wir auch beide ausgewählt. Es ist zwar ein anderer Grund, warum sie ausgeschlossen wurden, aber letztendlich läuft sie auf dasselbe hinaus. Und das wollten wir auch einfach nochmal thematisieren, dass man sich auch glücklich schätzen kann, wie gut wir es eigentlich heutzutage haben. Und dass es auch Institutionen dafür gibt, die das eben unterstützen und auch alle Möglichkeiten, die normale Menschen sozusagen auch haben, dass diese auch geboten werden.
Danke, Roda, dass du für uns das Thema so gut abgerundet hast.
Ja, sehr gerne, kein Problem.
Ich hoffe, euch allen hat es da draußen gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ja, wir hoffen, dass ihr was daraus mitnehmen konntet, dass ihr verstanden habt, worum es uns ging, warum wir genau die Person ausgewählt haben und genau. Uns hat es Spaß gemacht auf jeden Fall, oder?
Ja.
War insgesamt auf jeden Fall ein cooles Projekt, wir haben auch was daraus gelernt.
Das stimmt.
Tschüss!